Hallo und willkommen zum Aue Podcast, heute mit Folge 90. Mit mir, Martin, hi, Tobias.
Moin, moin.
Und Florian.
Glück auf.
Ja, Jungs, wir sind ja jetzt alle ins neue Jahr gestartet und ich möchte gleich mal zum Aufwärmen mit einer Smalltalk-Frage wieder beginnen. Und zwar, was schaut ihr denn gerne als Sport so in der Konferenz oder schaut ihr Konferenzen manchmal im Fernsehen? Ich muss ehrlich sagen, ich schaue ja immer weniger Fußball im Fernsehen, ich persönlich. Und früher fand ich es aber immer was ganz Besonderes, so Spiele in der Konferenz zu verfolgen. Wie sieht's bei dir aus, Florian?
Ja, Konferenz gehört für mich auch zu meinen Jugenderinnerungen dazu. Auch dann später noch jungen Erwachsenenalter im Pub in Paderborn. Dann die verschiedenen Spiele, manchmal dann auch englische Konferenz, weil wir ja dann auch noch einige englische Kasernen hatten. Ein paar Engländer haben wir jetzt auch noch da. Aber ich gucke immer weniger Fußballkonferenz. Bei mir ist es tatsächlich dann hauptsächlich bei Magenta Werbung. Achtung, DL oder also Eishockey oder Basketball Euroleague.
Weil es einfach so nebenbei laufen kann, oder?
Na, das passt jetzt vom zeitlichen Ablauf ganz gut. Freitagabend kommt das ja immer. Und da habe ich dann meistens die Zeit zu oder halt auch nebenbei dann unter der Woche die Euroleague, die ist ja eigentlich ja nahezu jeden Tag.
Findest du das denn logisch, dass es da dann mehrere Anbieter bei der Bundesliga gibt? Der eine hat dann die Spiele exklusiv, der andere die Konferenz?
Nee, das ist überhaupt nicht logisch. Ich war auch gestern etwas überrascht, als ich Zweitliga-Abendspiel geguckt habe, die zweite Halbzeit da Hertha gegen Schalke. Und dort dann auch angekündigt wurde, dass ja heute in Kooperation mit DAZN die Zweitligakonferenz gezeigt wurde.
Ist das nicht Sky, die Zweitligakonferenz?
Ich kann mich nur erinnern, dass das gestern da gesagt wurde, dass die das jetzt morgen auch da zeigen. Das ist, glaube ich.
Dachte, die Zweitliga wäre noch komplett bei Sky. Aber es ist ja vielleicht uns gerade nicht für uns so relevant. Wie sieht's bei dir aus, Tobias?
Also Konferenzen habe ich halt früher relativ viel geschaut, also gerade noch auf Sky, als Aue noch in der zweiten Liga war, oder habe ich auch noch die Erstligakonferenz geguckt. Und aber seitdem das halt alles so furchtbar zerstückelt ist, diese ganzen Lizenzen, habe ich tatsächlich bloß nach Magenta. Also weil ich irgendwie auch finde, das ist mir auch das Geld dann irgendwie am Ende des Tages nicht wert. Und wenn ich halt wirklich Bock auf Fußball habe, fahre ich halt irgendwo hin, nur falls auf einen Dorfplatz. Und also ansonsten kann ich halt einfach nur sagen, dass so diese Konferenzen ja auch Teil meines jungen Erwachsenenalters ja auch waren.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch noch spannend, weil am Anfang gab es ja die Zweitliga sowieso nur in der Konferenz. Da kann ich mich auf jeden Fall immer noch an die Aue-Spiele so erinnern, wo man dann so die Kuhglocke gehört hat. Das war so meine erste Begegnung irgendwie damit, die ich zumindest in meiner Erinnerung habe. Ja, aber es macht sich ja auch irgendwie selber kaputt, dieses ganze rechte Theater und so weiter. Aber ja, dann erstmal so weit dazu. Es gab ja auch über die Feiertage eine große neue Nachricht, und zwar ist Michael Tarnert, der neue Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, wie das heißt, Tobias, ist schon eine überraschende Entscheidung bei dem großen Namen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Michael Tarnert, den kenne ich ja noch, glaube ich, von der WM 98 in Frankreich war das, glaube ich. Und das ist ja auch damals nicht unbedingt ein Weltklasse-Spieler gewesen, aber der hatte zumindest eine internationale Klasse. Und das Coole an dem ist ja eigentlich, der wird ja jetzt, der wird ja auch ein riesiges Netzwerk hier einfach auch mitbringen. Also ich meine, wo hat er denn gearbeitet? Also ich meine, der hat jetzt bei München hat er gearbeitet, in Hannover war der, war dort Scout, hat dort NLZs betreut. Also mit dem haben wir, glaube ich, einfach auch Zugriff auf ganz, ganz viele junge und talentierte Spieler.
Hm. Warst du auch überrascht, Florian?
Ich war vollkommen überrascht, tatsächlich. Mir war nicht bekannt, dass Michael Tarnert eben auch sportlichen oder nach seiner Karriere im Geschäftsführerbereich tätig war. Ich habe ihn einfach nur als Spieler in Erinnerung, mit Bayern München, Hannover 96, so die Riege, vollkommen überrascht.
Manchester City nicht vergessen?
Ich glaube, was ich ein bisschen spannend fand, ich habe auch noch mal die Mitteilung rausgesucht, personelle Konsequenzen heißt die, vom 10. Februar 2025. Da stand drin, dass unklar ist, ob die Position des Sportdirektors neu besetzt wird und das Tagesgeschäft Priorität habe, angesichts von zwei wichtigen Spielen noch von der Winterpause, zu denen wir gleich kommen. Und ich hätte jetzt erwartet, dass diese Interimlösung mit Ziffer vielleicht noch länger andauert. Es hat sich ja dann wohl so abgespielt, dass es das erste Gespräch zwischen Weihnachten und Silvester gab, also ich glaube am 27., 28. Dezember sowas rum, mit dem Präsidenten und auch Ziffert als Berater, war aber auch dabei. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, weil am 1.1. wurde ja schon das dann verkündet. Also das war ja auch alles ein sehr schneller Abschluss. Was denkt ihr denn, wie funktioniert sowas? Also wie funktioniert so ein Bewerbungsprozess?
Naja, also ich vermute einfach mal ganz stark, da werden sich wieder verschiedene Leute beworben haben. Aber ich glaube, auch im Fußball geht das ja auch ganz viel über persönliche Kontakte, über Berater und der kennt den und der hat das gehört. Und ich denke, man trifft sich dann irgendwo, ob sie sich jetzt in Aue getroffen haben, in Leipzig oder in Dresden, das weiß ich natürlich nicht. Aber man guckt dann einfach, passt derjenige dann irgendwie auch zum Verein, passt er zur Philosophie. Naja, Michael Tarnert hat ja eigentlich überhaupt gar nichts mit Ostfußball ja so in dem Sinn zu tun. Also so ein bisschen. Also ich denke halt schon, dass da auch ganz viele persönliche Kontakte eine Rolle spielen.
Ja, Florian, denkst du, das ist ein guter oder ein schlechter Move? Vor allen Dingen, wenn er jetzt seit 2022 gar keinen Job mehr im Fußball hatte.
Ich denke halt, dass er auch trotz dieser Zeit, die er nicht aktiv war als im sportlichen Bereich, wird er noch seine Kontakte haben. Der ist ja einfach so schon so eine Größe einfach, dass er immer beim Fußball dran geblieben sein wird und auch einfach viele Leute kennt. Und das ist natürlich eine interessantere Veränderung, wie Tobi schon andeutete, indem man jetzt mal so von diesem Ostdenken oder Ostbezug weggeht und ja eine große Nummer eben verpflichtet. Wäre noch interessant zu wissen, inwiefern da auch die Leute, die dann im Gespräch sind oder die da vor Ort sind, auch ihre Pläne sozusagen, Konzepte vorstellen müssen.
Na, ich stelle mir das schon so vor, dass du einen Pitch machst. Wie ist das Profil an Spielern, was du ansprechen willst? Wie überzeugst du die Spieler zu kommen? Was denkst du, wo sollte Aue in 5 Jahren stehen? Ich denke schon, dass das relativ viel von dem klassischen Bewerbungsgespräch hat. Zumindest stelle ich mir das ja auch so vor. Und ja, aus der Erfahrung, die wir ja so in den letzten paar Jahren gespiegelt haben, ist das ja auch genauso, wie Aue auch versucht, Spieler irgendwie nach Aue zu holen, indem man halt immer langfristig plant und den Leuten halt klar macht, dass sie auch wichtig sind und nicht nur irgendwie eine Notlösung jetzt als Spieler sind. Was ich interessant finde, es gibt ja dann auch immer so die Diskussion, kennt jemand die Liga und so weiter? Ich denke da gerade nur mal an einen Rivalen von der Elbe, der ja sich ja jetzt jemanden aus der Regionalliga geholt hat. Florian, hast du da bestimmt auch verfolgt, einen ehemaligen Auer Spieler auch. Und da war die größte Kritik dann direkt, ja, der kommt ja aus der Regionalliga Südwest und so weiter. Und ja, Michael Tarnert, denkt man dann, kommt direkt aus der Bundesliga, war aber im Prinzip auch nur im Nachwuchs aktiv.
Ja, und der Sören Gonter hat ja selber bei uns gespielt und bei Dynamo gespielt. Der kennt ja auch so, der kennt ja mehr den Osten in dem Sinne. Und ich glaube, das ist dann überschätzt.
Ich wollte einfach nochmal darauf zurück, dass dieses Erwartungsmanagement ein bisschen merkwürdig ist. Und dass das Geschäft ja auch, das funktioniert ja viel weniger regional, als wir denken, sondern es funktioniert ja einfach viel mehr über Beraternetzwerke, über Kontakte, persönliche Kontakte, wie er schon gesagt hat. Und es ist ja nicht so, man kennt sich jetzt in Anführungsstrichen im Osten aus oder in Anführungsstrichen, man kennt sich in der dritten Liga aus.
Ja, wo kommen denn Mika Clausen oder Tristan Zobel her? Die kommen nicht aus der dritten Liga her, die kommen nicht aus der zweiten Liga her, die kommen auch aus den verschiedenen anderen Regionalligen oder aus zweiten Mannschaften eben.
Also naja, aber Aue scoutet halt viele in der Regionalliga Nord, das wissen wir ja. Das ist ja auch, Yannick Ehlers kam ja aus der Regionalliga Nord, da sind halt die Scouts aktiv und das läuft ja dann erstmal über vereinseigene Scouts, die im Auftrag von Aue arbeiten und dann natürlich auch im Gespräch mit Berater und Berateragenturen, wo wir dann ja auch immer mal Spieler drüber bekommen oder dann die Kontakte dann irgendwo haben. Ich finde auch noch interessant, sein Sohn, Niklas Tarnert, spielt bei welchem Verein?
Sandhausen.
Sandhausen wäre, glaube ich, sowieso ein guter Tipp gewesen, ne? Sandhausen mit seinen 35 neuen Spielern.
Ja, genau, so ein bisschen. Und aber der Sohn ist ja auch schon 27 und ist, glaube ich, im defensiven Mittelfeld zu Hause.
Ja, vielleicht ja auch spannend zu sehen, ob er dann irgendwann vielleicht ja auch nochmal für Aue spielt.
Ja, das war jetzt auch so ein bisschen so meine Idee.
Gut. Er wurde dann ja auch sozusagen jetzt schon offiziell vorgestellt. Ich bin mal gespannt, wie sich das so in der Außendarstellung verhält, weil Matthias Heidrich, fand ich, hatte schon sehr, sehr viel auch selber den Kontakt zu Fans, zur Presse und so weiter. Was denkt ihr, wie sich das entwickeln wird?
Ach, gute Frage. Also da kann ich den Michael Tarnert halt noch gar nicht einschätzen. Also ich habe ja immer früher spaßeshalber gesagt, wenn der Matze Heidrich da ist, dann tritt er da auch vor die Mikros. Also ich habe da jetzt noch keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht, ob mit dem jetzt auch schon Interviews und sowas geführt worden sind. Ich habe da zumindest noch keins gesehen.
Ja,
aber
beim NDR auf jeden Fall, ja. Und der war ja auch in der Medienrunde. Na? Aber na gut, Matze Heidrich hat sich ja auch einfach viel sozusagen vor die Mannschaft gestellt.
Na, stimmt auch wieder, ja.
Ja, Florian, noch abschließende Gedanken zu Michael Tarnert.
Ich bin gespannt, was er auf seine Arbeit und freue mich einfach und hoffe, dass er uns gute Spieler an Land bringt.
Das sind doch gute Vorsätze fürs neue Jahr. Neues Jahr ist ein gutes Stichwort. Wir gucken nochmal aufs letzte Jahr zurück. Haha, ein mega guter Übergang. Und zwar gab es noch einen 4:0 Heimsieg sozusagen gefühlt 2 Tage vor Weihnachten. Ich glaube, es waren effektiv 4 Tage vor Weihnachten, ne? Ein 4:0. Die Torabfolge waren 2 Eigentore von Kretschmer, Celebi, dann noch ein Kopfballtor von Majeczak auf Vorlage von Seifert und Marvin Stefaniak. Ein schöner Linksschuss in der 93. Minute schließt nochmal alles ab. Ja, Tobias, das Spiel, da haben wir alle, glaube ich, drauf hingefiebert, weil es auch sehr, sehr wichtig war. Über 10.500 Zuschauer, wahrscheinlich auch noch mal extra Push gewesen. Was hast du für Emotionen mit diesem Was verbindest du für Emotionen mit diesem Spiel?
Oh, das waren am Anfang ganz schön gemischte Gefühle, gemischte Emotionen. Besser gesagt, war ja Schweinfurt gerade in der ersten Halbzeit nicht unbedingt schlechter war. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, wenn ich mich erinnern kann, Lewis Lord hatte da ja, glaube ich, so irgendwie 8, 9, 10 Paraden über das gesamte Spiel gesehen. Und dann hat er jetzt auch gesehen, warum hat Schweinfurt hinten drin ist, denn die ersten 2 Gegentore. Naja gut, ich glaube, das erste Gegentor, das war ja auch ein Eigentor. Gut, entweder machst du den selber rein oder irgendwie ein Auerspieler läuft dann durch und macht dann den Treffer. Man hat dann aber trotzdem schon gesehen, warum Schweinfurt einfach so weit hinten ist. Hat allerdings auch gesehen, warum Aue jetzt auch in dieser Saison leider mal wieder so weit hinten steht.
Ja, Florian, ich glaube, die Eigentore und die Leistung von Lewis Lord haben Aue ganz klar auf die Siegerstraße gebracht. Wie wichtig war es dann noch, dass man mit dem 2:0 in die Pause geht?
Ja, das war natürlich enorm wichtig, denn wie Tobi sagt, so gut haben wir ja nicht gespielt. Lewis Lord musste schon in der ersten Halbzeit gut halten und wenn du dann nur mit 1:0 da in die Halbzeit gehst und dann Schweinfurt eben weiter ihr ordentliches Offensivspiel aufs Parkett bringt, dann kann es natürlich auch passieren, dass wir dann doch nochmal so einen Bock in der Abwehr haben und dann steht's auf einmal 1:1 und dann brennt die Hütte.
Ja, ich denke, das kann man absolut so festhalten. Was hat euch bei einem Weihnachtsspiel gefehlt oder bei der Mettenschicht?
Die aktive Fanszene.
Na genau. Also, wenn ich jetzt schon so frage, obviously. Aber ja, ist natürlich auch wieder echt schade, dass es jetzt keine Weihnachtschoreografie gab und so. Weil, das war schon eine schöne Tradition. Aber da muss man jetzt auch noch mal sagen, Respekt an über 10.000 Zuschauer. Es war ja auch schon kalt. Aber ich habe dafür auch eine gute Erklärung, warum es dann immer zu Weihnachten und zu Ostern so viele Leute schon sind. Florian, was denkst du?
Ja, die Heimkehrer-These, ne?
Ja.
Dass alle Leute dann über die Feiertage dann eben schon zurückkommen beziehungsweise sich Urlaub nehmen und dann zu den Heimspielen auch pilgern, wenn sie dann die Möglichkeit haben. Und da ist sicherlich auch was dran.
Ich meine, das ist ja auch Wahnsinn. Es war bei dem Osternspiel, wisst ihr, gegen wen wir das Osternspiel noch gemacht haben?
Nee, sag mal. Eine zweite Mannschaft.
Zweite Mannschaft, BVB 2. Da waren auch über 10.000 Zuschauer da, obwohl es Sonntag, Ostersonntag 19:30 war. Also Respekt, wenn du das mal überlegst, dass 2 der höchstbesuchten Spiele halt Ostern- und Weihnachtsspiele jetzt waren.
Gut, jetzt würde ich sagen, das Heimspiel war schon sehr wichtig nach dieser Hinrunde, also da kam ja nochmal eine sportliche Brisanz dazu. Das musste es ja gewinnen.
Genau. Genau, aber trotzdem können wir einfach auch froh sein, dass wir gegen Schweinfurt gewonnen haben. Allerdings, wenn du gegen die nicht gewinnst, die ja nun wirklich auch, obwohl die auch gar keinen so schlechten Kader haben, die haben auch den Geißen, sowas sehe ich gerade. Gegen wen willst du dann eigentlich sonst gewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine, die musst du halt gewinnen, so wie du demnächst die Spiele auch gewinnen musst, die jetzt vor der Brust stehen. Aber andere schaffen es ja auch nicht. Wenn wir jetzt auf Ulm dann später blicken, die haben ja auch von den letzten 6 Spielen 5 verloren. Also von daher, irgendwie schaffen wir es schon.
Na, genau.
Dann hat uns noch unser Kollege Max ein Interview zur Verfügung gestellt. Hören wir mal rein ins Interview mit Moritz Seifert.
So, Glück auf, Mo. Deine erste Mettenschicht im Erzgebirge und dann gleich 4-0 gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, es war ein schnelles Hin und Her. Ich glaube, am Anfang, muss man sagen, hätte das Pendel schon auch für beide Mannschaften ausfallen können. Also ich glaube, auch Schweinfurt hatte einige Möglichkeiten und es ging viel hin und her. Und dann am Ende natürlich, hätten wir vorher, glaube ich, schon das 1-0 machen können mit 2 Möglichkeiten, dann durch ein glückliches Tor, durch ein abgefälschtes Eigentor. Und ja, dann, glaube ich, wurde das Spiel immer einseitiger, auch wenn Schweinfurt immer wieder Akzente gesetzt hat. Aber ich denke, am Ende des Tages, in der Höhe vielleicht nicht, aber schon ein verdienter Sieg heute.
Du hast ja schon angesprochen, in der ersten Halbzeit war es sehr kritisch. Was ist dann in der zweiten Hälfte, was habt ihr euch vorgenommen, um das abzustellen?
Ja, also es ist ja tendenziell immer so, wenn du mit einer Führung in die Halbzeit gehst, dass der Gegner einfach mit sehr viel Wut im Bauch rauskommt und nochmal alles probieren will. Und wir haben uns selber gesagt, die ersten 10, 15 Minuten überstehen. Und ich glaube, dann haben wir sie schon auch relativ im Griff. Und so war es dann auch. Und dann natürlich durch das 3-0 hat man natürlich noch mehr Sicherheit. Und ich glaube, dann ist so ein Gegner auch irgendwann gebrochen und es ist immer schwerer, wieder aufzustehen.
Ich fand, defensiv hattest du heute ab und zu mal so einen kleinen Wackler drin, aber dafür offensiv umso besser. Ich glaube, mindestens 3-4 scharfe Hereingaben für eine Torschance und dann auch die Vorlage zum 3-0 gemacht. Das ist dann auch deine Stärke, dann quasi auch das Offensivspiel dann so ein bisschen anzukurbeln.
Ja, genau. Also ich war ja früher Stürmer und bin Offensivspieler und heute, glaube ich, hätten sogar 4 Vorlagen sein können, wenn die Mitspieler die dann dementsprechend verwertet haben. Aber darum geht's nicht. Also ich bin froh, dass wir gewonnen haben und dafür hätte ich auch auf meine Vorlage verzichtet zur Not.
So, jetzt hattest du eine wechselhafte Hinrunde, warst angeschlagen, aber auch verletzt. Was nimmst du jetzt für die zweite Saisonhälfte vor?
Ja, das Allerwichtigste, erstmal gesund zu bleiben und fit zu sein. Also ich glaube, das ist bei mir das größte Thema und ich fühle mich gut jetzt seit einigen Wochen. Ich spiele seit einigen Wochen, der Körper hält und deswegen, das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste, gesund und fit zu sein, Fußball spielen zu können und der Rest kommt von ganz alleine.
Jetzt steht an der Tabelle knapp an der roten Linie sozusagen. Je nachdem, wie Aachen morgen spielt, geht es dann aus, ob man auf Nichtabstiegsplatz überwindet oder nicht. Was glaubst du, wie geht es in der Rückrunde weiter für uns?
Ja, ich glaube, wir müssen das mitnehmen, was wir heute gezeigt haben. Ich glaube, wir waren immer gefährlich, wenn wir intensiven Fußball gespielt haben. Und ich glaube, wenn wir den auf den Platz kriegen, dann sind wir auch schwierig zu schlagen. Gerade hier zu Hause, glaube ich, im Schacht, glaube ich, ist es sehr, sehr eklig für die Gegner zu spielen. Und dann kommen wir da auch ziemlich schnell, glaube ich, unten raus, weil die Qualität der Mannschaft und das Ganze drumherum ist nicht der Tabellenplatz, wo wir gerade stehen.
Interessanter Einblick auf jeden Fall, dass Moritz Seifert Stürmer war, oder Tobias? Merkt man es bei ihm?
Ja, das stimmt. Er hat halt schon einen gewissen Offensivdrang und man merkt das auch, aber ich habe es bisher tatsächlich vorher nicht gewusst. Also.
Ja. Ja, Florian, die Hinrunde hat er ja schon angesprochen, die war für Moritz Seifert, glaube ich, erstmal ziemlich verkorkst, dass er so als die große neue Lösung auf links kommt und dann sich direkt schwer verletzt.
Ja, das ist natürlich maximal unglücklich. Das wünscht man keinem und das ist jetzt schön, dass er sich dann wieder rangekämpft hat. Und auch interessant fand ich einfach bei dem Interview eben, dass er sagt, ja, meine Stürmer hätten auch mal 4 Buden machen können. War ja schon eine ganz schöne Ansage. Ich glaube auch, er hatte da auch so ein Ding, wo er so den auf einen kurzen Pfosten gesetzt hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also ich glaube, er ist kann ein guter Linksverteidiger sein, kann eine gute Option für uns sein. Und das Positive ist, dass er ein ganz anderer Spielertyp ist als Jamilo Collins, der eben gestern in Rostock gestartet ist.
Hm. Ja, um das Spiel nochmal abzuschließen, es wurde ja schon angedeutet, aber hat dann die kurze Winterpause auf einem Nicht-Abstiegsplatz verbracht, also knapp über dem Strich, sozusagen auch überlebenswichtig. Wir hatten da schon ja auch darüber diskutiert, dass man ja wahrscheinlich so mindestens 4 Punkte dann noch braucht aus den letzten 2 Spielen vor der Winterpause. Die sind es dann ja jetzt geworden. Und ja, dann waren wir Weihnachten zumindest mal nicht im Tabellenkeller. Aber die Winterpause war ja auch mega kurz. Es ging ja schon quasi direkt am 1. Januar-Wochenende am Montag weiter. Da gab es ein Testspiel gegen Union Berlin, den Bundesligisten. Ich glaube, ehrlicherweise, ich habe es nicht verfolgt, das Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe natürlich das Ergebnis gesehen. Es wurde auch viel durchgewechselt und so weiter. Das ganze Spiel war ja auch hinter so einer Paywall quasi. Man konnte ja den Stream dann kaufen. Und ja, hat einer von euch beiden das Spiel verfolgt?
Nee, ich persönlich hatte es nicht verfolgt. Ich hatte es dann im Ticker so ein bisschen nebenbei noch beobachtet. Aber grundlegend muss man halt auch sagen, ja, also es ist erwartungsgemäß ausgegangen. Aber ein gewisser Herr Fraulob hat getroffen. Das scheint ein Jugendspieler von uns zu sein.
Hendlin Fraulob, ja, ist ein Jugendspieler von uns. War, glaube ich, vor allen Dingen bei der U19 aktiv diese Saison, oder?
Ja, ich habe es gar nicht verfolgt. Ich war im Urlaub. Nee, hab abgeschaltet.
Nicht bei der U19 ist er, glaube ich, mittlerweile schon zu alt für. Ich vielleicht noch als Randaspekt, ich möchte noch mal die Person, die Twit-Erz-Fahne gemacht hat, grüßen. Habt das gesehen, auf jeden Fall sehr lustig, dass es jetzt so eine Fahne gibt mit der ganzen Twitter oder jetzt X-Bubble und dass man so eine Fahne druckt, eine mega gute Idee. Und Steffen Baumgart hatte Geburtstag und hat irgendwie eine Flasche Rotkäppchen vom Verein bekommen, so wie ich das gesehen habe.
Ja, und glaube ich auch ein kleines Präsentkörbchen.
Genau, lustig. Ja, kommen wir mal wieder zu richtigem Fußball und zu Pflichtspielen. Und zwar ging es ja gegen Hansa Rostock zu deren 60. Vereinsgeburtstag. Die sind ja um Weihnachten rum 60 geworden. Ich finde das übrigens als Anekdote sehr interessant, wie man mit den Gründungsdaten in den DDR-Vereinen umgeht. Und zwar, dass man bei allen Vereinen im Prinzip, die sich neu gegründet haben, die waren ja alle 1965 oder 66 rum, so von Dezember bis Januar, dass man sich darauf bezieht und alle Vereine, die halt nicht neu gegründet wurden, natürlich dann immer ihr älteres Geburtsdatum herausstellen. Man könnte ja aber auch sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich bei Union Berlin, dass der ursprüngliche Verein ja auch, ich glaube sogar 1906 oder so schon gegründet wurde. Florian, wie siehst du das? Also gerade bei den ganzen westdeutschen Vereinen, da nimmt man doch einfach immer den ältesten Verein.
Ja, man nimmt auf jeden Fall das älteste Vereinsdatum. Da gibt's ja auch dann beim VfL Bochum die Geschichte, dass das ja ein Fusionsverein am Anfang des 20. Jahrhunderts und ich glaube, dann ist aber das Gründungsdatum ist es 1848, eben von dem jüngeren Verein da. Deswegen nimmt man das, damit man einfach älter wirkt.
Ja, und bei Aue hat man ja auch lange für 1946 überhaupt gar keine Belege gehabt und sich dann ja auch mehr oder weniger ja auch darauf geeinigt. Aber dadurch, dass Hansa jetzt sagt, dass sie 1965 erst gegründet sind, hat man natürlich auch nicht mehr die Umsiedlungsgeschichte, Tobias, dass der Verein ja ursprünglich aus Lauter kommt.
Genau, das haben wir da ganz gut geflissentlich umgangen.
Ja, aber sonst müsste man wahrscheinlich bei Hansa ja sagen 54, weil das Ostseestadion da ist ja 54 errichtet und dann ist ja auch die Mannschaft da 54, 55 in der Saison umgesiedelt worden, die Empor-Mannschaft. Das wäre wahrscheinlich das bessere Datum. Naja, wie auch immer. Ja. Vielleicht mal zum Drumherum. Ich bin angereist mit einem Kollegen, mit dem wir auch schon zusammen beim Hinspiel waren, Florian.
Ja.
Liebe Grüße an der Stelle. Und ich habe mir mal die Regionalexpress-Experience nach Rostock wiedergegeben. Und das ist echt interessant, so ab Berlin. Richtig viele Hansa-Fans schon im Zug. Und dann quasi 2,5 Stunden durch Mecklenburg-Vorpommern mit dem Regionalexpress gefahren. Schon ein ganz schöner Ritt. Ja. Wir kamen dann an am Stadion und ich glaube auch der Gästeblock war sehr voll. Es waren ja schon über 900 Tickets im Vorverkauf weg. Tageskasse hat ja noch geöffnet. Und ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen schon vorm Spiel, Tobias, die aktive Fanszene wieder da.
Ja, das war doch cool. Wie kam es denn dazu?
Das weiß ich nicht, aber Florian, wahrscheinlich hast du es auch schon gesehen, beim Gerd Schädlich Gedächtnisturnier wurde ja auch schon wieder aktiv supportet und es gab mehrere Choreografien.
Genau, das hatte ich gesehen und hatte auch schon vorher so gedacht, vielleicht sind die bei dem Turnier wieder da, weil wir ja auch schon in Duisburg gesehen hatten, dass da so ein bisschen supportet wurde, jetzt nicht übertrieben, und jetzt ja auch zumindest nach dem Schweinfurt-Spiel am Ende waren dann doch so ein, zwei bekannte Gesichter dann noch wieder in Nähe des Zauns zu sehen. Also von daher finde ich gut. Ich bin gespannt, wie das dann in den kommenden Wochen und Monaten mit den Jungs weitergeht.
Ja, auf jeden Fall auffallend, dass es keine Fahnen gab. Okay, man könnte jetzt sagen, es sind wahrscheinlich auch keine mehr da. Aber ich meine jetzt auch, dass, also auch Fanclub-Fahnen oder so habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Aber ja, vielleicht ist das ja auch erstmal die Übergangslösung dann dafür oder man verzichtet ja vielleicht dann auch einfach erstmal drauf. Wie auch immer. Kommen wir nochmal zum Spielverlauf. Das erste Tor fiel kurz vor der Halbzeit durch Dirkner, dann macht noch Marcel Bär in der 45. plus 4 den Ausgleich, umjubelter Ausgleich ist dann auch nochmal vor die Fankurve da gelaufen. Und Reinmann Nadiri trifft in der 94. Minute quasi mit dem allerletzten Angriff zum 2:1. Tja, Tobias, da ist dir wahrscheinlich durch den Kopf gegangen, was für eine
Kacke. Was für eine Kacke, muss man ehrlicherweise sagen. Ach, naja, so im Grunde muss man auch sagen, dass ja Aue das ja gar nicht mal so super schlecht gemacht hat. Also grundsätzlich gesehen, wir hatten da auch schon in die Statistik, Expected Goals bei 0,55, Hansa hatte 0,79, wir hatten 9:13 Torschüsse. Wir konnten da im Grunde ja auch schon mithalten. Aber Rostock ist halt eine Spitzenmannschaft und das hat man eben halt auch gemerkt. Und gerade auch zum Ende hin in der letzten Aktion, ich meine, da lassen die Kräfte nach, da macht man Fehler und unsere Innenverteidigung, die hat ja halt auch leider nicht ihren allerbesten Tag. Also gerade auch so Tobe und Malone, so gerne ich die beiden habe. Aber das war nicht ihre allerbesten Leistung, muss man sagen.
Vielleicht gehen wir nochmal zur Aufstellung zurück. Florian Majetschak als Kapitän gestartet. Es gab ja schon die große Entscheidung in der Woche davor, dass Luis Luard im Tor bleibt und Martin Mennel nicht von Anfang an startet. Und dann Stefaniak war ja gesperrt, 5. gelbe Karte. Und Jamilo Collins hat ja auch für Fallmann gespielt. Wie würdest du insgesamt die Wechsel sehen, vor allen Dingen Luis Luard?
Luis Luard kann ich nachvollziehen. Ich denke, das hat Jens Hertel gut erklärt und die Gründe dargelegt. Und ich glaube, wir haben es ja auch gesehen, dass er wirklich gute Spiele gemacht hat. Also wirklich sehr gute Spiele tatsächlich auch. Und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Die anderen Wechsel, gab ja noch ein paar mehr Wechsel, ne? Also Barilla ist ja auch reingekommen, Collins ist reingekommen, Fallmann und Seifert haben ja in dem Heimspiel zuletzt gespielt. Günther Schmidt hat für Taschi gespielt, wenn ich es richtig habe. Also das konnte ich schon durchaus nachvollziehen, auch gerade Collins nochmal im Gegensatz zu Moritz Seifert mit seiner körperlichen Präsenz. Denn Hansa ist eine der Spitzenmannschaften, aber Hansa kommt auch vor allen Dingen über die Zweikampfstärke. Und da kann man diesen Schrank Collins, den wir da haben, dagegen setzen. Und der hat das auch in weiten Teilen gut gemacht. Luis Luard hatte jetzt gestern wenig Chancen, um sich auszuzeichnen. Aber da werden schon wieder andere Spiele kommen.
Wie fandst du denn die Leistung von Collins insgesamt? Ich glaube, er ist sehr, sehr positiv weggekommen bei vielen Leuten. Es war ja auch sein Pflichtspieldebüt.
Ja, Startelf
meinst du? Startelfdebüt meinte ich natürlich.
Ja. Nee, der hat das schon richtig gut gemacht. Der hat die Seite da gut beackert. Ein, zwei Szenen war ein bisschen unglücklich, aber ich glaube auch vor dem 1-1 durch Bär ist er auch mit daran beteiligt, dass er da im Gegenpressing im Mittelfeld den Ball gewinnt und dann der Ball nach außen auf Mika Klausen kommt und der dann da reinschlagen kann. Also das fand ich richtig gut. Und natürlich hat er jetzt auch das erste Mal die Möglichkeit gehabt, eine ganze Vorbereitung mitzumachen.
Das 1:1, da würde ich nochmal drüber sprechen, bevor wir auch gleich ein Interview mit Marcel Bär hören. Wahrscheinlich macht den aus unserem Kader nur Marcel Bär rein, oder? Sind wir ehrlich?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, Marcel Bär ist ja bei uns so der große Unterschiedsspieler, muss man ehrlicherweise sagen.
Was macht das Spiel für Marcel Bär für einen Zirkel? Also warum ist es so besonders gewesen? Ihr könnt euch bestimmt noch an das letzte Spiel in Rostock erinnern.
Genau, da hat er sich die Achillessehne gerissen.
Und getroffen.
Und getroffen, ja. Genau. Und jetzt hat er ja auch wieder getroffen. Und so ein bisschen, das ist halt, für ihn bitter und tragisch gewesen, denn ich glaube schon, dass er sich wirklich ernsthaft gefreut hat. Ich denke schon, wir hätten auch gerne einen Punkt mitnehmen können. Gut, vielleicht nicht müssen, aber wir hätten den Punkt mitnehmen können. Insofern wird er auch mächtig enttäuscht gewesen sein.
Hören wir doch mal rein.
Massaber, am Ende ist es ein bitteres 2:1 Niederlage. Es ist auch dein erstes Tor seit 11 Monaten jetzt mittlerweile. Fühlt sich insgesamt für dich an?
Ja, in dem Moment, da ich das 1:1 gemacht habe, natürlich schön. Aber das Ergebnis ist einfach beschissen. Anders kann man es nicht nennen. Mit der letzten Aktion hier bei einer Spitzenmannschaft nach so einer guten Leistung zu verlieren, ist extrem bitter. Und das müssen wir jetzt abschütteln. Wir hätten den Punkt gebraucht, dringend gebraucht. Deswegen ist es echt umso bitterer, dass wir hier leider nichts mitnehmen können.
Wie erklärst du dir das, dass man es dann nicht über die Zeit bringt, gerade weil man ja auch in der zweiten Halbzeit dann stärker war?
Ja, wir haben viel investiert. Ich glaube, das hat man in den letzten Minuten gesehen. Da hatten wir das Mittelfeld dann nicht mehr so im Griff. Generell hat Hansa viel den Ball gehabt. Wir mussten viel laufen, viel investieren. Und dann kann es natürlich am Ende dann passieren, dass man ein bisschen fahrlässig wird. Und ich glaube, der trifft den Ball auch nicht so ganz richtig dann bei der letzten Aktion. Und ja, so ist Fußball. So, was soll ich jetzt hier erzählen? Ist natürlich ein scheiß Gefühl. Und wir haben aber alles versucht. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Und jetzt müssen wir es gegen Ulm halt besser machen.
Heute waren auch wieder die Fans aktiv. Du hast wahrscheinlich auch gesehen, du bist doch vor die Fans gelaufen, oder?
Ja, klar. Es ist auch schön, mal wieder viele Schals da zu sehen und Rufe, Anfeuerungsrufe zu hören. Ja, ist der Weg. Stehen zusammen, fallen zusammen. Ich freue mich natürlich, dass so viele Auer-Fans heute nach Rostock gekommen sind.
Nächste Woche geht's ja gegen Ulm weiter mit dem Ex-Trainer Pavel Dotschev. Was erwartest du da?
Ja, ich erwarte ein kämpferisches Spiel, so wie es die Tabellensituation gerade hergibt. Beide Vereine kämpfen ums Überleben, brauchen dringend Punkte, aber wir spielen zu Hause und ich bin mir zu 100% sicher, wenn wir so auftreten wie heute, wenn wir dieses Spiel gewinnen.
Massaber, vielen Dank.
Ja, Florian, da ist doch alles drin in dem Interview, oder nicht?
Ja, klasse Statement, klasse, kann man da viel aufnehmen. Eben am prägnantesten ist mir jetzt gerade noch mal aufgefallen, dieses wir stehen zusammen, wir fallen zusammen in Bezug auf die Fans. Da schließt sich natürlich für ihn auch der Kreis, dass er halt auch in Rostock vor knappem Jahr eben auch gefallen ist und jetzt auch wieder aufsteht. Und aber auch viele andere Punkte. Ich meine, er hat halt recht, man musste viel laufen, man war dann ein bisschen unkonzentriert, kommt natürlich auch dann mit den Wechseln zustande, dass dann Schmidt, Taschi kommen dann rein für Gunther Schmidt und Bär, das ist dann, da war dann nicht mehr so viel Entlastung vorne. Ja, und dann kann man das Gegentor halt bekommen und andererseits Hansa kann dann halt hier den Kraus einwechseln, den sich von Energie Cottbus losgeeist haben. Das ist schon eine gute Zusammenfassung von ihm für das Spiel.
Genau. Also letztlich gesehen ist ja Rostock einfach auch eine Mannschaft, die mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch hochgehen wird. Also so ein bisschen, das hätte ja in der letzten Saison, hätte das ja auch fast schon geklappt. Und ich denke mal, das ist halt eine echte Spitzenmannschaft und das muss man einfach auch neidlos so anerkennen.
Ja, also ich denke bei solchen Spielen dann immer so, ja, deshalb steigst du halt auf oder steigst halt ab. Also das sind dann wirklich diese berühmt-berüchtigten Big Points, wie man das ja so schön sagt. Marcel Bär nochmal zu den Fans. Ja, mich erinnert das auch wieder an das Pokalspiel bei Lok. Tobias, wo er da nochmal vor die Fans rennt, ne, den Riesensprung genau. Da über die Bande macht. Da hat das ja auch schon so gemacht. Und ich glaube, ihm ist das auch einfach wichtig, emotional sich dann nochmal den Busch zu holen.
Auf jeden Fall. Genau, erinnere ich mich ja, da hat er ja auch dieses echt schöne Tor gemacht, also ohne ihn wäre es ja auch bei Lok relativ schwer geworden, aber ich denke halt, also es ist schon ein Spieler, der sich halt einfach auch mit dem Verein identifiziert und der natürlich auch weiß irgendwie, er hat nicht mehr so viele gute Jahre jetzt im Tank, also dass er sagt, okay, das ist für ihn jetzt nochmal eine große Chance, nochmal auf größere Bühne zu spielen.
Ja, und du siehst ja auch, er will eigentlich gewinnen. Er will immer in jedem Spiel gewinnen. Er ist ja auch nach Aue damals gekommen, sicherlich mit dem Anspruch, wir spielen zumindest oben mit um die Spitze. Und das konnten wir jetzt die letzten Jahre nicht erreichen. Aber ich glaube, er will immer gewinnen.
Genau.
Ja, für Ryan Malone war es auch eine Rückkehr nach Rostock. Ihr habt ihn gerade schon, also du hattest ihn gerade schon erwähnt, Tobias, dass das war dann vielleicht für ihn dann nicht so die gewünschte Rückkehr, vor allen Dingen, weil er auch Kapitän war.
Ja, richtig. Also ich meine, Ryan Malone, muss man halt auch mal sagen, der hat halt eben von seinen 14 Zweikämpfen am Boden halt auch nur 7 gewonnen. Und hat halt nur einen Luftzweikampf gewonnen und hat halt eben auch 3 Fouls gemacht und hat halt auch einen Fehler gemacht, der zu Fehlern geführt hat. Und einmal haben sie ihn halt auch richtig gut ausgeschnullert. Also es war echt nicht sein bestes Spiel.
Ja, insgesamt, ich weiß nicht, Florian oder Tobias, habt ihr noch die Pressekonferenz verfolgt? Das fand ich sehr interessant, wie Daniel Brinkmann das dargestellt hat. Er hat das so dargestellt, dass Hansa ja schon sehr überlegen war. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil ich auch fand, dass Aue gerade in der zweiten Halbzeit doch teilweise auch die bessere Mannschaft war.
Ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, aber ich glaube, man muss das Spiel so in so abschließend bewerten oder weiter bewerten, so in 3-4 Spielen. Wenn man so sieht, wie, wo unser Weg hingeht und wo der Hansa-Weg hingeht. Und dann kann man, glaube ich, eben erst wirklich einschätzen, wie gut wir jetzt dann gestern performt haben. Denn ich fand das jetzt ein chancenarmes Spiel. Tobi hat es ja hier vorgelesen, die Expected Goals, da war ja nicht viel, 0,5 und 0,7. Und man hat sich so ein bisschen neutralisiert an vielen Stellen. Das sieht erstmal von außen echt gut aus. Aber mal schauen, wie das dann in 3-4 Spielen einfach aussieht.
Wie fandet ihr Jonah Fabisch? Der war ja jetzt auch beim Afrika Cup. Da habe ich mir auch 1,5-2 Spiele angeguckt. Fand ich ihn eigentlich auch ganz überzeugend. Also gerade auch das erste Spiel, was Zimbabwe knapp verloren hat.
Also Jonah Fabisch, ich glaube, der hat in der Gesamtheit ein gutes Spiel gemacht. Also ich meine, der hat ja halt so Passspiel, kam so circa 50%. Nee, was erzähle ich? Der kam ca. 75% an, also so ein bisschen. Also der hat ja auch gut die Bälle, hat auch gut die Bälle verteilt. Defensiv, naja, gut, war das
stand
jetzt
vor
auch
Gelb-Rot, kann man schon sagen.
Ja, stand vor Gelb-Rot. Hat halt auch defensiv halt eben halt auch kaum 2 Kämpfe gewonnen. Also von seinen 17 Zweikämpfen hat er dann am Ende des Tages ja auch bloß 3 gewonnen.
Ja, hat es ja auch nicht ganz leicht gehabt. Kam da dann plötzlich rein, nachdem Edel Majeczak halt verletzt ausgewechselt werden musste. Und wie gesagt, innerhalb der ersten 5 Minuten sah es ja so aus, als ob wir ihn gleich wieder auf der Bank sehen, weil er mit Gelb-Rot runter ist. Und dann, finde ich, hat er sich so ganz gut durchs Spiel gerettet. Ja.
Gab auch wieder ein spannendes Ereignis. Erik Ullmann hat die 9. gelbe Karte bekommen, also steht auch schon wieder kurz vor einer Sperre. Und unser Co-Trainer hat auch noch gelb bekommen, also Wahnsinn, wie viele gelbe Karten da wieder verteilt wurden bei dem Spiel. Naja.
Ach, du meinst, der Fuchs hat eine gelbe Karte bekommen?
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ja, wofür.
Doch, also es war in der Situation mit Ullmann, glaube ich, wo er gelb bekam, ja, und dann hat er sich aufgeregt und dann, ja. Ich fand auch tatsächlich jetzt, wenn man dann so guckt, das Foulspiel da an Majeczak, das war auch schon ganz schön heftig da in der 8. Minute, wofür er dann ja dann 4 Minuten später ausgewechselt wurde. Das ist, aber gut, das ist halt so entschieden. Und das hat jetzt das Spiel nicht entschieden.
So ist es. Ja, vielleicht noch zum Drumherum. Wir hatten ja gesagt, der Vereinsgeburtstag wurde gefeiert. Es gab eine große Choreografie. Man konnte auch wahrscheinlich im Fernsehen erstmal wenig sehen, bis gar nichts, oder? Die Kameras waren wahrscheinlich auch alle mehrere Minuten zugehangen. Also.
Ja, also es wurde erst der Scouting-Feed von, hinter den Stehtribünen dann gezeigt. Und dann haben sie umgeschaltet eben dann nach 2-3 Minuten, als dann eben alles abgegangen war und der Magenta, Kommentator hat das halt auch gesagt, ja, ich sehe jetzt gerade nichts. Sie sehen jetzt wahrscheinlich mehr als ich.
Ja, und nach dem Spiel konnte man dann auch noch so ein Jubiläums-T-Shirt dann kaufen bei der aktiven Hansa-Fanszene. Naja, dann ging es ja wieder auch zurück für alle. Ich war sogar schon, glaube ich, ich war über eine Stunde früher zu Hause, als wenn ich bei einem Heimspiel von Aue bin. Das war auch wieder. Ach. Natürlich. Das ist ja näher, viel, viel näher. Also
eine direkte Verbindung, ne?
Ja, richtig, richtig direkte Verbindung nach Berlin. Das ist schon ganz, ganz gut. Gut, dann geht's ja am Samstag weiter gegen den SSV Ulm. Das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, aber es gab auch schon ein Interview, eine Frage vom Kollegen Steinbach von der Freien Presse. Er hat sich da auch mit Marcel Berlenger drüber unterhalten, über die Rückkehr von Dodschev und natürlich auch vom alten Freund Minas Pepic. Vukancic ist da auch mittlerweile bei Ulm unter Vertrag. Das wird ein großes Wiedersehen am Samstag, oder, Tobias?
Ja, das ist immer meine Rede davon, dass der Dotschev ja so eine kleine Mutti ist und immer die Spieler sich holt, die mit denen er mal gespielt hat. Ja, das ist ja so ein bisschen, also der hat ja einige Spieler ja nachgeholt, die man ja auch kennt. Also ich gehe noch mal ganz ganz kurz durch. Stredi Mamba könnte man kennen.
Cottbus damals.
Genau, Cottbus.
Paderborn.
Pepic, genau, Pepic natürlich. Der hat sich da, der ist da ja leider auch völlig ja, auch da vertan hat mit seinem Wechsel damals. Also es wird ein spannendes Spiel und man muss leider auch sagen, das ist auch für uns ein richtungsweisendes Spiel.
Ich glaube aber, ich habe ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, wenn ich mir das so anschaue. Die haben ja gestern gegen Wien Wiesbaden verloren. Ich hatte auch so das Gefühl, so aus der Ferne, dass da jetzt in der Winterpause doch ein bisschen Unruhe war. Sie haben jetzt halt nochmal den Mamba geholt, den Bazzoli von Essen ausgeliehen, der mit Preußen Münster aufgestiegen ist. El Sain, der bei Magdeburg war, den haben sie geholt. Gestern hat der Max Schmidt, der ist ausgeliehen von Bayern München und der hat gestern sein erstes Spiel dann gemacht, also in der Winterpause den Stammtorhüter gewechselt. Und sie haben am Ende von den letzten 6 Spielen, und das sind, glaube ich, alle Spiele, die Dotschev dann übernommen hatte, haben sie halt einmal gewonnen und 5-mal verloren. Das, da brennt. Also die stehen halt wirklich schon unter Druck.
Ja, die stehen auch richtig von der Anzahl der Punkte unter Druck. Ich glaube, die haben jetzt wie viele Punkte Rückstand auf Aue 6 oder so. Also das ist ja auch nochmal ein relativ großes Gap. 6 Punkte sind's für die zum rettenden Ufer. Und ja, die müssen ja auch mal quasi eine Siegesserie jetzt starten. Ich glaube, so Treffen mit Ex-Trainern bei uns manchmal auch echt so ein bisschen komisch, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, weil für mich ist Pavel Dotschev schon irgendwie so eines der Gesichter von Aue in den letzten 10 Jahren.
Auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall. Und er ist ja auch irgendwie, es war ja damals eine ganz merkwürdige Geschichte, wie er halt dann auch gegangen wurde. Also, das war nicht gut kommuniziert und so. Und ich meine, er ist ja verantwortlich echt für unseren Aufstieg. Dann haben sie ihn wieder zurückgeholt. Dann war er Sportdirektor. Also, der hat ja auch schon eine kleinere Ära auch geprägt.
Er war auch Interimstrainer in der Abstiegssaison noch.
Ach
2022,
ja.
ja. Der
Ja.
Jahrhunderttrainer vom SC Paderborn.
Und Jahrhundertspieler? Das weiß ich nicht. Das ist nur Pele Wollitz bei Osnabrück. Jahrhundertspieler und Jahrhunderttrainer.
Nee, hat doch gar nicht. Hat der für Paderborn gespielt? Ich glaube, er ist
Doch, der
bei.
hat, ich glaube, der hat auch bei Neuhaus gespielt, Anfang der 90er.
Möglich. Aber eigentlich war er beim HSV vor allen Dingen in Deutschland aktiv und
Ja, aber ich
erfolgreich.
bin, also ich bin da aber, wie gesagt, optimistisch. Wir haben jetzt ein gutes Spiel gestern hingelegt. Die Jungs haben, eigentlich können sie Selbstvertrauen getankt haben. Ich hoffe, dass halt Ede und Ede Majicek dann fit wird die Woche. Marvin Stefanik kommt ja nach seiner Gelbsperre jetzt wieder. Und vielleicht schafft ja auch Julian Gutau den Sprung wieder in den Kader.
Ja, stimmt, ja.
Also klar, es wird ein wichtiges Spiel. Da kann natürlich alles passieren. Aber wir werden in einer Woche schlauer sein.
Also Pavel Dotschev hat über 200 Pflichtspiele gemacht für Paderborn von 95 bis 2002. Genau, er ist nach Deutschland zum HSV gekommen. 8 Spiele hat er sich nicht durchgesetzt. Dann war er nochmal bei Sofia und dann bei Kiel. Also er hat in Deutschland, ja, ich denke mal, dass er dann auch in der Jahrhundertelf von Paderborn als Spieler ist. Aber könnt ihr ja nochmal alle nachgucken, ob er da Jahrhunderttrainer ist oder auch Spieler. Ja, keine Ahnung. Ja, was gibt's sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Die Spatzen. Mir ist auf jeden Fall noch in Erinnerung, dass damals die Ulmer auch ein Banner hatten für immer Erzgebirgsstadion. Das weiß ich nicht, wo das herkam. So waren so eine der wenigen Fanszenen, die irgendwie die Crowdfunding-Kampagne beworben haben, ne? Also die Connection sich mir nicht hat sich bis mehr noch hat sich mir noch nicht bisher erschlossen. Aber ich glaube, ja, du hast da schon einen ganz guten Geschmack uns jetzt gemacht, Florian. Das Spiel ist, glaube ich, auch wieder im Free TV zu sehen. Ein wichtiges Spiel für uns. Und eine Woche später geht's dann schon in die Eilenriede. Die Eilenriede. Florian, wofür ist die Eilenriede bekannt?
Kalt, neblig,
Und das erste Spiel
keine,
von
erstes Spiel von Jens Hertel, ganz viele Spieler, die mit Grippe krank, ich glaube, es war Grippe oder Magen-Darm krank, dann nicht spielen konnten, Jonah Fabischer getroffen, meine ich. Kann sein. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine guten Erinnerungen an die Einriede, aber ich hoffe, das wird dann in 2 Wochen anders sein. Und wir werden den TSV Havelse besiegen.
Weißt du, was noch spannend ist? Das Spiel war auch am 17. Januar. Und gestern war ja auch der 17. Januar. Wir haben jetzt ein Jahr Jens Hertel.
Und es war auch auf dem Freitagabend.
Ja, ja, es war auch auf dem Freitagabend, aber es ist jetzt wirklich ganz genau ein Jahr Hertel halt Trainer. Und Marcel Bär hat zum 1-0 getroffen. Hast du
und der,
falsche in Erinnerung.
Und der Punkteschnitt ist nicht besser geworden nach gestern, ne? Von Jens Hertel natürlich.
Ja. Tobias, was erwarten wir denn gegen den TSV Havelse? Ich glaube, der TSV Havelse ist vor allen Dingen aktuell wieder ein bisschen besser im Geschäft, ne?
Ja, haben die nicht heute Hoffenheim 4-0 besiegt? Also, ich meine, da was gehört zu haben. Nee, und ich glaube, Havelse, ich denke, das ist auch eine Mannschaft, die ist, die steht wesentlich schlechter als ihr Kader, das irgendwie hergibt. Also, ich denke, das wird echt schwer, da wir das, glaube ich, auch auswärts spielen. Und auswärts ist ja generell nie so wirklich unsere Stärke gewesen.
Ja, und die haben halt auch nichts mehr zu verlieren. Also, Schweinfurt und Havelse haben im Prinzip nichts mehr zu verlieren. Sie müssen jetzt Vollgas geben und hoffen, dass sie da irgendwie noch das Wunder schaffen. Also von daher, das wird bestimmt unangenehm werden.
Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall Freitagabend nach Hannover. Vielleicht auch wieder mit 500 und mehr Leuten, oder?
Na, hoffentlich. Das
wäre cool, ja. Ja, das wäre cool.
Havelse hat ja auch so ein paar Rekorde irgendwie schon für die schlechtesten Spiele mitgehabt. Es war ja, ich habe ja schon diese Saison mehrmals Spiele mit unter 1000 Zuschauern in der dritten Liga. Naja, gut, dann haben wir mal, denke ich, ganz gut auf die letzten Spiele zurückgeblickt und ein bisschen hinausgeblickt in die beiden anstehenden Spiele. Dann möchte ich euch noch gerne einen kleinen Helge der Woche vorlesen. Und zwar, es ist ja gerade Jahresbeginn und ich dachte mir, dann lesen wir mal seine Neujahrswünsche vor. Die fand ich schon sehr, sehr schön. Allen Freunden einen guten Rutsch und bleibt gesund und lass das Schiff nie untergehen. Ein Zwinkersmiley und ein Glücksschmiley. Happy New Year 2026 und ein lila Herz und hat ein schönes Foto vom Kanu von sich gepostet. Das sind doch ganz schöne Neujahrswünsche, wo wir uns auch anschließen können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist ja so ein bisschen, weil das ist ja, wenn man sich das mal so ganz politisch jetzt auch mal ansieht, ist das ja bisher jetzt ein ganz schön wilder Start gewesen ins Jahr 2026. Kann man ja bloß hoffen, dass es nicht so weitergeht, sondern einfach auch mal ein bisschen ruhiger wird.
Ja, ob es jetzt ruhiger wird, weiß ich nicht, ist schwer vorstellbar gerade. Ja, Helge Leonhardt natürlich auch für mich immer mit Sebastian Hertner verbunden, unseren ehemaligen Spieler, der dann ja auch kurz vor Weihnachten überraschend verstorben ist, hatte Helge auch noch einen schönen Post gemacht, Unforgettable Memories, Rest in Peace, my dear Sebastian, mit einem Herzchen, ein Foto zusammen gepostet mit ihm und Köpke unter anderem und ja, auch natürlich die persönliche Beziehung, die da zueinander hatten, ja auch nochmal ganz besonders und ja, ich glaube, wir können da allen nochmal Sebastian Hertners Angehörigen und Familie da unser Beileid aussprechen, ist ja bei einem Skiunfall leider ums Leben gekommen, mit einem Skilift ist das ja irgendwie passiert. Und er war ja zuletzt in der Oberliga in Hamburg aktiv beim ETSV. Und da hatte ihn ja auch noch Thomas getroffen. Relativ kurzer Zeit.
Genau, also so ein bisschen. Also Sebastian Hertner, der ja auch, glaube ich, mit zur Aufstiegsmannschaft gehört hat. Also so ein bisschen. Also man kann man auch mal sehen, so schnell kann das halt auch mal vorbei sein. Deswegen glaube ich, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Aspekt zu sagen, auch wenn man sich das vielleicht über viele Dinge ärgert, ist es vielleicht auch wichtig, sich auch mit die kleinen, schönen Dinge zu freuen.
Ja, und daran zu denken, dass Gesundheit und sein Leben frei leben zu können, schon auch ein großer Wert ist.
Ja, Sebastian Hertner, der kam zur Rückrunde 2015. Er ist dann ja mit Aue abgestiegen und der war, glaube ich, auch einer von zwei Spielern, die da geblieben sind im Sommer, ne? Mit Härte, mit Härtner und Mennel. Mehr waren ja dann, glaube ich, auch nicht mehr aus der Abstiegsmannschaft, die dann noch den Wiederaufstieg 2016 dann in Köln gefeiert haben. Und ja, er ist ja dann aus München und dann ist er dann ja von Aue zu Darmstadt gewechselt und war ja dann bei mehreren Vereinen noch aktiv. Und diese Saison immerhin 10 Spiele in der Oberliga gemacht. Ja, ist schon krass. Also vor allen Dingen, ich schau mal gerade. er ist auf jeden Fall auch in unserem Alter.
Ja, das muss man so sagen, ja. Deswegen rest in peace, Sebastian Härtner.
Ja, leider hören wir mit einem bisschen unschönen Thema auf. Jungs, habt ihr noch was zu ergänzen? Letzte Worte.
Ich wünsche euch auch nochmal von meiner Seite auch einen weiterhin guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und bleibt dem Podcast gewogen und bleibt natürlich auch Aue gewogen.
Ja, ich schließe mich dem an und sage dann nur kurz dazu, passt auf euch auf, genießt die Zeit mit euren Liebsten, hoffentlich noch ganz lange.
Ja, ich glaube, das Tragische ist wirklich daran, dass man halt, dass das immer sehr plötzlich passiert, dass Leute irgendwie versterben oder dass man dann das einen das auch unvorbereitet trifft. Und ich glaube, man sollte dann lieber im Leben irgendwie alles so lange klären, wie man es noch klären kann, oder so lange irgendwie freundschaftlich zueinander sein, familiär sein.
Ja, genau.
In diesem Sinne, wir hören uns dann in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss.
Ciao.